also gemeinsam zu merken, wir behandeln die gleichen Themen. Nachhaltigkeit ist für uns wirklich von den gleichen Dingen besetzt und priorisiert. Wir haben aber verschiedene Blickwinkel darauf. Und das ist, glaube ich, lange Zeit eine Herausforderung gewesen, dass diese, man sagt im Englischen, pre-competitive collaboration, also vorwettbewerbliche Zusammenarbeit, die gab es lange Zeit im Handel noch nicht so stark. Und da, glaube ich, liegt eine riesen Herausforderung, die, wie gesagt, im Moment schon richtig gut angegangen wird, sich gemeinsam in Projekten, Fortbildungen, egal was, zusammenzusetzen und Marken und Handel zusammen diese wirklich großen Probleme anzugehen.
Made in Green, der Nachhaltigkeitspodcast von SAZ Sport. Grüße euch und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Made in Green, dem Nachhaltigkeitspodcast von SAZ Sport. An dieser Stelle besprechen wir einmal im Monat Themen rund um das Thema Sustainability. Vor welchen Herausforderungen stehen Hersteller in Zeiten des Green Deal? Was gibt es Aktuelles zu berichten und was hat sich verändert? Auch über den Tellerrand schauen wir, wie in der letzten Ausgabe und dem Austausch mit Vanessa Weber, einer der Top-Unternehmerinnen in Deutschland und gleichzeitig Mitinitiatorin der Klimahelden erschaffen. Lauscht da gerne mal rein, findet ihr unter Made in Green und dem Podcast-Kanal von SAZ Sport auf Spotify und Apple Podcast. Wer sich mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigt, der stellt schnell fest, wie umfangreich dieses ist. Ob Sportfachhandel oder Hersteller, Angestellter oder Geschäftsführer, aufkommenden Fragen rund um Reportings, Zertifikate, Materialien, diese verlangen alle nach Antworten. Genau dieser Thematik hat sich der BSI angenommen und bietet ein Trainingscamp Nachhaltigkeit an. Was genau die Idee hinter den Schulungen ist und wer angesprochen werden soll, das bespreche ich heute mit Maite Anglès, BSI Advisor Corporate Responsibility. Ich bin Ralf Kerkeling, Gastgeber und Host dieses Podcasts und begrüße dich. Hallo, liebe Maite.
Hallo, Ralf.
Maite, du kommst ja gerade aus dem Urlaub wieder. Bist du gut erholt?
Ja, doch, würde ich sagen.
Das ist gut, weil ich glaube, ihr habt einiges auf der Uhr, über das wir auch heute sprechen werden. Du bist ja seit circa 2 Jahren beim BSI und für alle, die dich noch nicht kennen, denn es hören auch Leute außerhalb unserer Sportbubble zu, erzähl doch bitte zunächst ein wenig über deinen Werdegang und deinen aktuellen Job beim BSI.
Ja, gerne. Also grundsätzlich der BSI, das ist der Bundesverband der deutschen Sportartikelindustrie. Das bedeutet, grundsätzlich bin ich verantwortlich für die Bereiche Nachhaltigkeit bei allem, was mit Sportartikelherstellung zu tun hat. Also das ist Reitsport, Outdoor, Turn- und Sportgeräte, Wintersport, Wassersport. Das sind so die Marken, die bei uns in der Mitgliedschaft versammelt sind. Da kennen sicher von den Zuhörern und Zuhörerinnen einige, das ist Jack Wolfskin, Ortovox, VD, Adidas, wirklich alles, was man braucht, um Sport zu machen. Und ich selber bin ein Kind der Outdoor-Branche. Ich habe tatsächlich einen Master in nachhaltige Unternehmensführung gemacht an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung in Eberswalde und bin dann 2016 nach England gegangen und habe da die Leitung des Nachhaltigkeitsbereichs der Nicwax Group übernommen. Und Nicwax, das ist vielleicht den ein oder anderen gerade im Outdoor-Sport ein Begriff, die stellen Imprägniermittel her, haben noch eine eigene Bekleidungsmarke, Paramo, aber die gibt es nur in England, die ist jetzt im deutschsprachigen Raum nicht so weit verbreitet. Und da war ich eben damit betraut, wie baut man strategisches Nachhaltigkeitsmanagement auf in einer kleinen Marke. Mhm. Also gerade, wenn man eine One-Woman-Show ist und viele gute Ansätze schon hat. Also Nicwax ist auch wirklich ein führendes Unternehmen im Bereich Nachhaltigkeit. Wie nimmt man diese ganzen kleinen Ansätze, diese ganzen Ideen, viel Wunsch auch aus der Belegschaft, noch nachhaltiger zu werden als Unternehmen? Und wie setzt man das dann eben um mit den begrenzten Ressourcen, die man hat? Das war mein Werdegang bei Nicwax und dann bin ich vor 2 Jahren, das war eben ganz schön, hat sich dann die Möglichkeit ergeben, zum BSI zu wechseln und da bin ich dann eben jetzt nicht mehr nur mit dem Outdoor-Bereich vertraut, sondern wie ich schon gesagt habe, mit allen Bereichen der Sportartikelbranche. Ja, und bei mir landet alles auf dem Schreibtisch, was man sich unter Nachhaltigkeit vorstellen kann. Du hast es eingangs gesagt, Materialien, Zertifizierungen, alles, was mit dem EU Green Deal zu tun hat, die Gesetzgebung und vor allem auch, wie helfe ich Unternehmen, egal ob Industrie oder Handel, dabei, ein Nachhaltigkeitsmanagement aufzubauen, sich vorzubereiten auf den EU Green Deal.
Ja, da werden wir gleich in Teilen auch noch drauf eingehen. Wir besprechen ja das Trainingscamp Nachhaltigkeit, was hier ins Leben gerufen hat. Ich würde dich trotzdem gern zunächst fragen, was denn aus deiner Sicht oder aus Sicht des BSI die größten Herausforderungen des Handels und der Industrie sind. Fangen wir vielleicht mal mit dem Handel an.
Also, was wir feststellen in den Gesprächen mit dem Handel, ist, dass da wahnsinnig unterschiedliche Niveaus an Nachhaltigkeitswissen vorherrschen. Also wir haben Nachhaltigkeitschampions im Handel mit dabei, wo wirklich schon mehrere Personen, Teams mit Nachhaltigkeit betraut sind, die sich wirklich in der Tiefe auskennen, auch mit Produktzusammensetzungen, Zertifizierungen. Mhm. Und dann haben wir aber natürlich auch, was ja auch das Schöne ist an unserer Branche, da haben wir eben auch kleinere Handelshäuser, wobei es auch nicht immer nur von der Größe abhängt, die quasi sagen so, okay, ich beschäftige mich gerade mit dem Thema, bin völlig überrannt von der Flut an Informationen und dem Wirrwarr an Möglichkeiten und Ansatzpunkten. Und ich glaube, das ist eine große Herausforderung, dass man da so einen gemeinsamen Wissensstand schafft, zusammen mit den Handelspartnern da schaut, okay, was ist für die wichtig im Handel, mit dem Kontakt mit den KonsumentInnen und sich mit dem Thema Nachhaltigkeit zu beschäftigen. Und dann eben auch, wobei da sehe ich schon, dass die Herausforderungen sehr gut angegangen werden, sich das mit den Marken zusammen anzuschauen. Also gemeinsam zu merken, wir behandeln die gleichen Themen. Nachhaltigkeit ist für uns wirklich von den gleichen Dingen besetzt und priorisiert. Wir haben aber verschiedene Blickwinkel darauf. Und das ist, glaube ich, lange Zeit eine Herausforderung gewesen, dass diese, man sagt im Englischen, pre-competitive collaboration, also vorwettbewerbliche Zusammenarbeit, die gab es lange Zeit im Handel noch nicht so stark. Und da, glaube ich, liegt eine riesen Herausforderung, die, wie gesagt, im Moment schon richtig gut angegangen wird, sich gemeinsam in Projekten, Fortbildungen, egal was, zusammenzusetzen und Marken und Handel zusammen diese wirklich großen Probleme anzugehen.
Das ist ja eine schöne Grundidee, die ja auch, wenn man das so mitbekommt, auch von der EOG auch immer wieder von Herstellerseite gefordert wird, dass Hersteller mehr zusammenarbeiten. Wie liegen denn die Herausforderungen grob jetzt mal im Bereich Industrie? Wo liegen die?
Ja, also ich glaube, bei den Marken ist es tatsächlich so, das Wissen reinzuholen. Also wirklich, das ist sehr ähnlich wie zum Handel, wirklich sich das Wissen ins Unternehmen reinzuholen und es dann über die verschiedenen Abteilungen zu legen. Also weil Nachhaltigkeit im wahrsten Sinne des Wortes ist ein Teamsport. Dadurch, dass es wirklich alle Bereiche des Kerngeschäfts betrifft, muss man viel zusammenarbeiten. Und da für die Marken, da sehen wir ganz oft, dass die Marken diesen Weg gehen wollen und auch müssen mittlerweile. Und dann kommen wirklich viele von unseren Mitgliedern zu uns und sagen so, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Ich weiß nicht, wo ich das Wissen herkriegen soll. Ich weiß nicht, wo ich eine Nachhaltigkeitsperson herkriegen soll. Und manchmal ist es ja auch einfach so, wenn man jetzt in einer kleineren Firma ist, dass man gar keine Nachhaltigkeitsperson einstellen kann. Das heißt, jemand aus der Belegschaft muss den Bereich mitbetreuen. Und diese Personen, die auszustatten mit dem nötigen Nachhaltigkeitswissen, wie man strategisches Nachhaltigkeitsmanagement mit begrenzten Ressourcen wirklich effizient und wirkungsvoll aufsetzt. Ich glaube, das ist für viele Marken eine große Herausforderung.
Und das ist ja auch ein Teil dessen, was ihr in diesen Trainingscamps vermitteln wollt. Kannst du uns und den Zuhörerinnen und Zuhörern einfach mal einen Hintergrund geben zur Entstehung dieser Schulung der Trainingscamps und seit wann gibt es das?
Ja, gern. Es war quasi so, genau aus dem Hintergrund, dass wir gemerkt haben, okay, unsere Mitglieder, die Marken der Sportartikelbranche kommen zu uns und sagen, habt ihr nicht einen Tipp für eine Weiterbildungsmöglichkeit? Wo fange ich an? Wie setze ich an? Das wurde immer mehr. Und dann war eben das Schöne, dass wir zusammen mit der VD Academy, ja, das ist quasi die Academy, die aus VD ausgegründet wurde, natürlich ein Mitglied haben, bei dem wir wissen, okay, das ist wirklich Nachhaltigkeit aus der Sportbranche für die Sportbranche. Und das war der Moment, wo wir gesehen haben, okay, wir haben hier eine Riesenchance, ein Weiterbildungsformat zu machen, das nicht irgendeine gesichtslose Beratungsfirma oder ich weiß es nicht, da gibt es ja gerade noch und nöcher ist, sondern ein Anbieter, der diesen ganzen schwierigen Weg gegangen ist von einer kleinen Firma hin zu einem Nachhaltigkeitsführungsunternehmen jetzt mittlerweile. Und wie können wir in verschiedenen Modulen diesen Weg gestalten und dieses Wissen weitergeben? Und da sind wir mit der VDD Academy super gut aufgestellt. Wir haben einen Durchgang jetzt schon gemacht. Es ist so, das Trainingscamp besteht aus 9 Terminen. 7 davon sind halbtägige Online-Termine, damit die Leute das gut in ihren Arbeitsalltag integrieren können. Und der Kickoff und der Send-off-Termin sind Präsenztermine in Bonn bei uns im Hauptquartier vom BSI. Und in jedem Modul wird quasi ein anderes Thema besprochen. Also von wirklich so die Basics, das Wichtigste, was man wissen muss, von den Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen über die 3 Dimensionen der Nachhaltigkeit, also was man verstehen muss, das kommt natürlich am Anfang. Und dann geht es weiter in die Module Kreislaufwirtschaft, soziale Verantwortung in der Lieferkette, Nachhaltigkeitsberichterstattung, you name it, alles mit dabei. Und ganz am Ende kommt dann der Bereich, den ich gesehen habe im letzten Durchlauf, der wirklich viel gebracht hat. Da geht es dann in die Richtung Ziele erstellen, Projekte definieren, die diese Ziele erreichen. Also wie breche ich das aus diesem ganz riesigen, überfordernden Großen runter auf meine Firma mit machbaren Projekten und Zielen? Und das war tatsächlich was, was im letzten Durchlauf wirklich beeindruckend war, zu sehen, wie viel das den Leuten gebracht hat, dieser Bereich so Richtung, das ist die Vorstufe zur Strategieentwicklung und zur Projekterstellung.
Wir unterbrechen kurz, um euch auf unser Jobportal aufmerksam zu machen. Wenn euer Team noch nicht komplett ist und ihr auf der Suche nach talentierten Fachkräften seid, dann schaut doch mal auf jobs.saz.de vorbei. Dort findet ihr das richtige Fachpersonal für die Sport-, Lifestyle- und Bike-Branche. Da ist alles dabei, vom Außendienstmitarbeiter bis zum Zweiradmechaniker. Los geht's! Findet euren neuen Lieblingskollegen auf jobs.saz.de. Und jetzt geht's weiter zum Interview.
Jetzt habt ihr dieses Angebot ja entwickelt und du hast gesagt, letztes Jahr war dann der erste Durchlauf. Wie lange habt ihr denn so Vorbereitung gehabt, bevor es dann überhaupt zum ersten Trainingscamp kommen konnte? Und wie habt ihr quasi die Angebote und Themen definiert?
Das war nicht so lange. Wir haben quasi, ich glaube, ich habe im Mai angefangen und dann haben wir, jetzt muss ich gerade nachrichten, ha, da hast du mich erwischt, ich glaube im Februar, also ein Jahr ungefähr waren wir in der Vorbereitung. Mhm. Ja, ein Jahr waren wir in der Vorbereitung und die Themen, die wir definiert haben, klar, kamen ganz stark auch von mir, einfach dadurch, dass ich selber diesen Weg gegangen bin und mich wirklich viel eben dann auch ausgetauscht habe mit Industrie und Handel in der Branche und gesehen habe, okay, das sind hier wirklich auch die Themen, die Leute interessieren. Und dann natürlich maßgeblich, die VD Academy berät ja mehrfach schon Unternehmen im Handel und Industrie auf ihrem Weg zur Nachhaltigkeitsstrategie. Und es war, muss man wirklich sagen, eine total glückliche Fügung, dass der Oliver Mergens, der das Trainingscamp leitet von der VD Academy, und ich haben von Anfang an zusammengearbeitet, als hätten wir nie was anderes gemacht. Das war wirklich schön. Und das heißt, wir haben da inhaltlich uns super gut abgestimmt bezüglich dieser Themen. Und VD hat dann natürlich dieses geballte Wissen mit einbringen können und es so strukturiert, dass es eben nicht überfordert, dass man wirklich so dieses, dass man sich dem Thema so nähert, dass man in gangbaren Schritten geht, sozusagen.
Also war das für dich, für euch direkt von Anfang an klar, dass ihr mit der VD Academy zusammenarbeiten wollt? Oder habt ihr verschiedene Modelle gehabt? Wolltet ihr es vielleicht auch erst alleine durchziehen?
Nee, alleine ist tatsächlich was wir nicht stemmen können, weil wenn, dann hätte das ich machen müssen. Und das ist inhaltlich einfach zu groß, zu viel. Diese Betreuung ist schon sehr intensiv, diese Termine vorzubereiten inhaltlich. Das hätte quasi den Rahmen gesprengt dessen, was ich tue. Also das wäre halt wahrscheinlich ein Vollzeitjob gewesen. Ich betreue noch jede Menge andere Themen. Und deswegen hatte ich mich umgeschaut, wen gibt es, wer macht solche Weiterbildungsangebote? und bin aber tatsächlich sehr schnell wieder zurück zu VD Academy gekommen. Also da gab es ein initiales Gespräch, ich glaube, zwischen mir und, das muss damals noch Hilke Patzwall gewesen sein. Und da war mir relativ schnell klar, allein von diesem Gespräch, dass das mit der VD Academy eine andere Tiefe, eine andere auch Herzlichkeit, muss man sagen, also sowas ganz Direktes, Nettes, Verbindendes hat. Und mit dem Fachwissen hatte ich das Gefühl, konnten andere Anbieter einfach nicht mithalten.
Mhm. Ja, okay. Also man hört auch sehr, sehr viel Gutes über diese VD Academy und die machen das ja auch wirklich schon eine ganze Zeit. Die Erfahrung und das, was da herausgegeben wird an Wissen, sprechen für sich so. Und dass ihr das zusammen macht, klingt nach einer guten und logischen Lösung. Nimm uns doch mal ein bisschen mit rein in diese Schulung. Du hast es schon gesagt, es gibt einzelne Module, Online-Module und zwei Präsenztermine. Wie umfassend sind diese Online-Module, also auch vom zeitlichen Umfang her? Und ist es dann ein Tag bei euch Präsenz oder sind es zwei Tage Präsenz bei euch? Nimm uns noch mal bitte ein bisschen in die Details mit rein.
Gerne. Also der Kick-Off-Termin und der Send-Off-Termin sind beides jeweils einen Tag. Und es ist tatsächlich so, ich fange mal von hinten an, einfach weil das so ein schönes Erlebnis war. Der Send-Off-Termin, da wurde mir so oft gesagt, da haben wir ein Abschlussessen gemacht am Abend vorher, hatten dann den Send-off-Termin, wo es nochmal sehr stark um die Nachhaltigkeits-Roadmap-Erstellung ging. Und da wurde uns von so vielen Teilnehmenden gesagt, Mensch, das ist so schön, jetzt hier die ganzen Leute zu sehen. Das hat so ein richtiges, so ein Klassengefühl und so. Und toll, dass wir uns jetzt hier nochmal irgendwie persönlich treffen. Und das war so nett und so herzlich. Das hat sowohl Oliver und mich auch wirklich bewegt. Und was einfach spannend ist, diese beiden Präsenztermine sind so unterschiedlich. Also der Kickoff-Termin, da kamen wir zusammen, die 11 Teilnehmenden, Oliver und ich. Und man merkte ganz viel Unsicherheit, man merkte ganz viel Skepsis auch, ganz viel Zweifel, so, das ist alles zu groß, irgendwie ist es so weit weg, meine Firma ist so klein, wie soll ich das alles schaffen? Und die Leute waren von Anfang an offen für Austausch. Die haben das offen ausgesprochen und sind dann an diesem Kick-Off-Termin ins Gespräch gegangen. Und dann, bevor ich jetzt gleich auf so ein Modul eingehe, kommen diese 7 Online-Module und dann kommen diese 11 Leute da zurück an diesem Send-Off-Termin und haben ein geballtes Nachhaltigkeitswissen. Das hat mich wirklich überrascht, muss ich ganz ehrlich zugeben. Es war ja auch das erste Mal, dass wir das durchgeführt haben. Und zu sehen, wie viel sich verändert hat in diesen, was sind es insgesamt, 10 Monate oder 9 Monate sind es, genau, war einfach beeindruckend. Und eben auch dieses Gefühl, dass dieser offene Austausch, der am Anfang geprägt war von vielen Fragezeichen und viel auch sozusagen berechtigte Zweifel, dass der sich umgewandelt hat in sowas ganz Proaktives und so, da fangen wir jetzt an, das machen wir jetzt, dieses Ziel, dieses Projekt in diesem Send-off-Termin. Das war einfach, das ist ein Einblick, den ich gerne teilen möchte, weil der mich sehr bewegt hat. Und genau, so ein Online-Termin, so ein Modul, da haben Oliver und ich natürlich, wir haben mal einen Entwurf gemacht, wie so ein Termin aussehen kann und haben den dann beibehalten, weil er gut geklappt hat. Das läuft quasi so, das sind 4 Stunden. Wir hatten sie immer morgens jetzt quasi von 9 bis 13 Uhr und haben das aber gefragt. Wir haben die Teilnehmenden einfach gefragt, möchtet ihr lieber nachmittags, möchtet ihr vormittags? Also wir passen uns da an die Mehrheit. Und dann haben alle gesagt, nee, vormittags ist gut. Es war immer donnerstags vormittags. Und das lief dann immer so, dass es einen Expertinnen-Input gab. Ganz toll, natürlich die Expertinnen von VD da zu haben. Also wenn man Menschen wie Bettina Roth von VD alles zum Thema Lieferketten fragen kann, das ist natürlich der heilige Gral. Und dann gibt es diesen Expertinnen-Input. Dann gehen wir immer noch mal in den Austausch in Kleingruppen, wo sich die Teilnehmenden eben befassen können mit dem, was haben wir gerade gehört, wie ist es in meiner Firma, wo sehe ich da jetzt Fragen? Und kommen dann noch mal zurück in die große Runde und besprechen es da auch dann noch mal größer. Das war sozusagen der erste Teil, die ersten 2 Stunden. Dann gibt es noch mal eine kurze Pause natürlich. Ne? So Online-Termine sind ja auch anstrengend. Also es ist wirklich so gestaltet, dass man zwischendrin auch mal kurz durchschnaufen kann. Und dann gibt es das Ganze nochmal. Dann gibt es nochmal Input, je nachdem, entweder von Oliver oder von dem oder der Expertin, die dann da ist, und das Gleiche nochmal. Und wir waren uns am Anfang nicht sicher, ob das vielleicht zu viel Gleichförmigkeit ist, und haben aber die Erfahrung gemacht in der Gruppe, dass das der Gruppe gut getan hat. Also zu wissen, wie dieser Ablauf ist, zu wissen, okay, dann gehen wir in den Austausch, dann kommt der Input. Wir haben danach Feedback gefragt und sie haben gesagt, das ist super für uns, weil dann weiß man, worauf man sich einlässt. Man weiß, man kann Fragen sammeln und eben nochmal besprechen. Und die meisten Termine sind dann so abgelaufen. Manchmal, je nachdem, wenn die Gruppe sagte, nö, wir brauchen jetzt gerade keinen Austausch, oder was es auch gab, dass die Gruppe sagte, wir möchten uns gerne mit allen 11 austauschen. Das gab es eben auch. Dann passen wir das natürlich an. Aber das war in der Gruppe so einfach zu organisieren, weil die sehr offen waren. Es war super herzlich, super direkt. Deswegen konnten wir das da gut anpassen daran, was uns die Gruppe zurückgemeldet hat.
Was sind denn so die häufigsten Fragen, die dann kommen?
Wenn man mit VD spricht, dann kriegt man natürlich den Ferrari präsentiert. Also VD, wenn es so ein Insight gibt, wie die das machen, das weiß ich selber aus meiner Erfahrung bei Nickwikes noch, dann sitzt man davor und denkt sich so, das ist ja schön, dass ihr das so macht, wie soll ich das hier alleine irgendwie machen? Bin eine Person. Mhm. Und die größte Frage ist, wie kann ich das ummünzen auf mich? Wie fange ich an? Ihr zeigt mir sozusagen, wo es hingehen kann, aber wie fange ich an? Und das ist tatsächlich etwas, was VD wirklich gut balancieren kann. Dieses, ja, ich zeige euch, wie es aussieht jetzt nach, ich glaube, jetzt mittlerweile 14 Jahren, die wir diesen Weg gehen. Ich glaube, so 2010, 2011 hat es so richtig Fahrt aufgenommen. Bei VD, wenn ich das jetzt gerade aus dem Kopf richtig weiß, ganz sicher bin ich mir nicht. Und das ist natürlich ein toller Insight, wenn dann die VD-Leute dastehen und sagen, nee, bei mir hat es angefangen wie bei dir. Und so habe ich das angefangen, so habe ich das gemacht, so sind diese ersten Schritte. Aber das ist die meiste Frage, wie fange ich es an, wenn noch nichts da ist?
Also das ist auch das, was ich hier in Gesprächen immer wieder zurückgespiegelt kriege, dass man eigentlich vielleicht sogar eine Aussage in die Richtung treffen kann. Und du hast es auch eingangs schon mal gesagt, dass das ja ein Weg ist, den man gemeinsam gehen kann, wo man sich austauscht. Und dass 100% so was, wo man hinkommen will, ja für die meisten noch gar nicht erreichbar ist, ist aufgrund von ganz, ganz vielen Dingen, oder? Also jeder kleine Weg dahin und zu mehr Nachhaltigkeit ist ja auch schon ein Schritt in die richtige Richtung. Das wäre so der Satz dazu. Oder wie siehst du das?
Absolut. Also ich glaube, man muss sich ehrlich sein, und das ist mir wirklich wichtig, weil wir in der Sportartikelbranche einfach diese Vorreiterfunktion eben auch einnehmen, weil wir schon so weit sind im Bereich Nachhaltigkeit, weil wir grundsätzlich in dieser Branche, das meine ich die ganze Sportartikelbranche, einen starken Bezug zur Natur haben. Man muss sich schon klar machen, dass wir mittlerweile nicht mehr nur mit kleinen Schritten ans Ziel kommen. Also wir brauchen mittlerweile, die Dringlichkeit der Biodiversitäts- und Klimakrise ist so hoch, dass man gleichzeitig aushalten muss, dass die Message ist, wir müssen uns bewegen, und zwar wir müssen hier drastische Veränderungen anstoßen. Und gleichzeitig ist es so, diese Veränderungen beginnen aber bei mir auf meinem Schreibtisch mit einem kleinen Schritt. Und das heißt, warum ich das sage, ist, weil man muss ein bisschen aufpassen, die Message, every little helps, kann auch sehr gefährlich sein. Denn grundsätzlich ist es so, dass wir, was unsere Klimaziele angeht, mittlerweile mit every little helps nicht mehr hinkommen. Und ich glaube, das ist etwas, was für die meisten Menschen, die Nachhaltigkeit in den Unternehmen umsetzen wollen und müssen, etwas, was ich versuche, gleichmäßig mitzugeben. So, ja, wir brauchen große Veränderungen. So, wir müssen uns jetzt bewegen. Es ist eine Dringlichkeit gegeben. Der EU Green Deal benennt als Grund die existenzielle Bedrohung der Bürgerinnen und Bürger Europas. Also, da ist schon relativ klare Worte gefunden. Und trotzdem ist es aber so, wenn ich als Person in einem Unternehmen jetzt plötzlich mit 30% meiner Stelle Nachhaltigkeit machen muss oder 50%, brauche ich trotzdem einen Ansatz, der ganz praktikabel ist, der bei mir anfängt, wo ich sage, okay, ich nehme dieses eine Thema, das einen großen Impact haben wird, und bei dem beginne ich in kleinen machbaren Schritten mit Tools, die ich selber anwenden und verstehen kann. Und ich glaube, das ist so die sozusagen diese zwei Messages, die gleichzeitig laufen müssen.
Ja, genau. Meine Frage bezog sich auch eher darauf, dass so viele Angst haben, es ist zu viel und es nicht durchschauen. Aber ihr bringt ja Licht ins Dunkel sozusagen.
Absolut, ja, total. Und ich glaube, das ist schön, dass du das nochmal sagst. genau diese Angst oder diese Befürchtung, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll, ich weiß nicht, wie ich das machen soll, die nehmen wir mit dem Trainingscamp. Ich hatte gestern, also das ist jetzt ein schöner Zufall, ich hatte gestern einen Termin mit einer Teilnehmerin im Trainingscamp, die wirklich große Probleme hatte am Anfang. Die hat gemeint, das ist so abstrakt, ja, das sind irgendwie wirklich viele Zweifel. So, sie hat gemeint, so, wo soll man da anfangen? Und dann kam sie gestern, das ist eine Geschäftsführerin, kam da gestern und hat mir einen Plan präsentiert, eine Nachhaltigkeitsstrategie und auch eine Nachhaltigkeitswebseite von ihrer Firma, die sie jetzt erstellt hat, die so klar und strukturiert war, wo sie meinte, so, ja, genau, das habe ich von euch, da habe ich jetzt verstanden, wie ich wo ansetzen muss, wo ich was machen muss. Und das hat mich, um ehrlich zu sein, echt in Staunen versetzt, dass so jemanden, wie du sagst, der da diese Befürchtung hatte, diese Angst, ich kann dem nicht Herrin werden, was dieses Chaos alles ist an Nachhaltigkeit, so eine Struktur da reingebracht hat in, naja, jetzt nicht mal ein Jahr.
Ja, 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 ja. Ja, aber es klingt toll, genau. Erklärt ihr denn auch so Unterschiede zwischen Klimaschutz und Nachhaltigkeit? Ich meine, das hängt zusammen, aber verstehen die Leute, die da hinkommen, schon Grundsätzliches? Oder gibt es auch Leute, die haben quasi, die stehen vor dem Nichts, also mit Fragezeichen da?
Beides. Also wir hatten Leute, die schon so ein bisschen Kontakt zu Nachhaltigkeit hatten und so ein ganz gutes Verständnis davon. Und dann hatten wir auch wirklich Leute, die absolut neu sind in dem Thema, ne, die haben dann vielleicht mal so von Zertifizierungen gehört und was man halt so Kontakt hat, auch im eigenen Alltag, aber sonst noch nicht viel mehr. Und dementsprechend schaffen wir dann eine ganz gute Basis mit diesem Kick-Off-Termin, wo wir wirklich versuchen, alle abzuholen. Und dann, schön, dass du das ansprichst mit dem Klimaschutz und Nachhaltigkeit. Es gab jetzt in der SAZ Sport ein Interview mit Frieder Kneier von Leki, der genau das erwähnt. Der sagt auch, ja, ich habe immer Klimaschutz als sowas Separates gesehen. Ich habe das als so, als Insel gesehen. Und im Trainingscamp habe ich verstanden, wie das zusammenhängt mit dem ganzen übergeordneten Nachhaltigkeitsbegriff, aber eben auch mit anderen Bereichen aus der Nachhaltigkeit. Und das, ich glaube, seine Worte waren, das hat mir so geholfen, das einzubetten in dieses große Ganze. Also ich paraphrasiere jetzt gerade. Aber genau das hatte er eben auch nochmal erwähnt, versuchen wir in diesem Trainingscamp wirklich zu verknüpfen, wie diese einzelnen Themen zusammenhängen und aber auch immer wieder auf die Themen einzugehen. Also dass es nicht einmal plötzlich aufploppt und dann ist es wieder weg, sondern dass man wirklich, ich würde das zusammenfassen unter dem Slogan, verstehe die Zusammenhänge. Und dass diese Themen immer wieder aufgegriffen werden und verbunden werden, damit man eben versteht, was ist das große Ganze und wo kann ich ansetzen in den einzelnen Themenbereichen.
Mhm. Nun stehen auch in diesem Zusammenhang bei den Schulungen, dann ploppen ja bestimmt auch immer wieder Themen auf wie LKSG, also unser Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz oder dann das EU-Lieferkettengesetz, was im Moment noch nicht verabschiedet ist. So, das sind ja alles so Sortierungen, die ihr auch treffen müsst, oder?
Ja, absolut. Also es ist so, dass wir im Rahmen unserer Möglichkeiten auf die gesetzlichen Vorgaben und Regularien eingehen im Trainingscamp. Es ist aber nicht unser Bestreben, jede Richtlinie und jede Verordnung und vor allem in dem Entwicklungsstand, in dem sie gerade ist, wenn du gerade die CSDDD, das europäische Lieferkettengesetz, ansprichst, das rüberzubringen, sondern unser Bestreben ist vielmehr, den Teilnehmenden, die so vorzubereiten, dass sie Nachhaltigkeitsmanagement bei sich im Unternehmen integrieren können, damit sie dann vorbereitet sind auf diese Regularien. Denn interessanterweise sowohl das LKSG als auch die CSDDD als auch das Hinweisgeberschutzgesetz jetzt habe ich es, glaube ich, falsch schon gesagt, aber das ist bei diesen Akronymen halt so, die basieren ja auf einer sehr ähnlichen Logik. Und dementsprechend ist es so, wenn ich aufgestellt bin in einem strategischen Rahmen in meinem Unternehmen, dann ist es fast egal, ob ich mich mit der Entwaldungsverordnung der CSDDD oder CBAM beschäftige. Das ist der Carbon Border Adjustment Mechanism. Dann bin ich darauf vorbereitet, weil ich meine Sorgfaltspflichten, weil ich mein Nachhaltigkeitsmanagement aufgestellt habe mit Zuständigkeiten und Planungshorizonten. Und das macht es dann eben möglich, auch auf so Anforderungen des LKSG einzugehen. Ein Satz noch zum LKSG oder zu CSDDD. Mhm. Mir ist natürlich klar, dass viele von den Unternehmen in der Sportartikelbranche, das ist auch etwas, was unsere Branche auszeichnet, nicht in den direkten Anwendungsbereich fallen. Das ist bei der CSDDD ja sowieso gerade ein großes Fragezeichen, wie dieser Anwendungsbereich aussehen wird. Aber ganz viele Unternehmen sind einfach zu klein. Die fallen nicht direkt in den Anwendungsbereich. Und es ist aber so, das ist eben für die Zuhörer und Zuhörerinnen für mich wirklich wichtig zu sagen, unsere Mitglieder kommen jetzt schon auf uns zu und sagen, ich kriege so viele Anfragen von Industriepartnern, Handelspartnern, Kundinnen, die in den Anwendungsbereich fallen, weil natürlich Handelsunternehmen aufgrund ihrer Größe sehr oft in den Anwendungsbereich fallen. Und das heißt, meine Handelspartner, berechtigterweise, das ist ja im Gesetz so angelegt, kommen auf mich als kleineres Unternehmen zu und fragen mich nach meinem Nachhaltigkeitsmanagement, nach den Daten, die ich erhoben habe bezüglich meines Sorgfaltspflichtenmanagements, nach den Daten, die ich erhoben habe bezüglich meiner Materialkomposition, meiner Produkte. Und da ist es eben so, dass es halt nicht reicht zu sagen, ja, ja, LKSG betrifft eh nur die Großen, sondern im Gesetz ist eine Kaskadierung der Sorgfaltspflichten angelegt. Das heißt, es wird auch auf mich als Unternehmen zukommen, wenn ich dann nicht direkt reinfalle. Und bei der CSDDD ja gleich dreimal, je nachdem, wie und ob dieser Anwendungsbereich jetzt ausfallen wird.
Hier sprichst du den Code of Conduct an, oder? Den auch Zulieferer teilweise mit unterschreiben müssen, eben für die Reportings der größeren Unternehmen, oder?
Exakt, genau. Also es kommt ein bisschen darauf an, juristisch betrachtet unterscheidet sich das ganz oft zwischen einem Code of Conduct und einer Lieferantensondervereinbarung oder einer Lieferantensondererklärung. Da haben wir jetzt gerade im BSI auch noch ein Projekt dazu gemacht, wo wir unsere Mitglieder unterstützen mit einem Muster von so einer Lieferantensondervereinbarung. Aber ja, also einfach gesagt geht es genau darum, diese Code of Conducts und eben auch die vertragliche Weitergabe von den Sorgfaltspflichten der großen Unternehmen.
Jetzt haben wir einen super Einblick bekommen in die Themenwelt, mit der ihr euch beschäftigt und was ihr vermitteln wollt. An wen richten sich denn die Trainingscamps?
Grundsätzlich war es so, dass wir festgestellt haben im letzten Durchgang, je bunter, desto besser. Also das war einfach ein wirklich toller Aspekt des letzten Durchgangs. Und dementsprechend würde ich sagen, es richtet sich an alle Leute, Personen der Sportartikelbranche, die Nachhaltigkeit machen müssen oder wollen. Wir hatten dabei von der Messe bis hin zu einer Agentur, wir hatten Marken dabei aus den unterschiedlichsten Segmenten. Das heißt, ganz oft ist es eben so, also wenn jetzt hier geschäftsführende Personen zuhören und die sagen so, okay, ich möchte gerne mein Unternehmen nachhaltig aufstellen, ich habe hier irgendwie eine meiner Mitarbeiterinnen, möchte gerne Nachhaltigkeit machen, dann würde ich sagen, so die ins Trainingscamp schicken, weil das quasi als Weiterbildung dient. Wenn man, das ist eben auch sowas, eine Nachhaltigkeitsmanagerin ist, im Juniorbereich, wenn man gerade einsteigt und dann steht man da, vielleicht hat man im Studium ein bisschen was gemacht und soll jetzt plötzlich so einen Nachhaltigkeitsbereich irgendwie aufsetzen, irgendwie sinnvolle Ziele erklären. Auch da ist das nochmal genau das Richtige. Wichtig ist mir eben, dass es sowohl für Handel als auch Industrie ist. Da wir da gemerkt haben, dass hier ein riesiger Hebel sitzt, das wirklich effizient zu gestalten, wie wir diese Nachhaltigkeitsthemen und Probleme angehen. Und genau, von daher würde ich wirklich sagen, jeder, der Nachhaltigkeit interessiert und in der eigenen Firma umsetzen möchte.
Jetzt haben ja Geschäftsführer und jetzt von Industrieseite oder Händler, Inhaber von Sportgeschäften und der Nachwuchs haben ja unterschiedliche Funktionen in Unternehmen. Werden die denn zusammengeschult oder werden die getrennt voneinander geschult?
Alle immer zusammen. Das ist wirklich das Wichtigste, was wir gemerkt haben. Wir hatten auch unterschiedliche Ebenen im Trainingscamp. Also von der Geschäftsführung, habe ich ja gerade eben gesagt, mehrere sogar, bis hin zu operativen Leuten, die Nachhaltigkeitsmanagement machen. Und das wäre wirklich meine Empfehlung, da zu gucken, wer setzt es am Ende in der Firma um. Die Person sollte damit dabei sein. Aber wir hatten es eben auch. Wir hatten einen Geschäftsführer aus dem Bereich Wassersport, der gesagt hat, so, ich möchte das verstehen, das ist hier meine Firma, ich muss das wirklich umfassend verstehen, damit ich dann quasi meine Mitarbeiterinnen dementsprechend schulen kann. Der hat jetzt im nächsten Schritt natürlich gleich für den nächsten Durchgang einen Mitarbeiter angemeldet.
Ah, wie cool. Okay, dann geht das direkt weiter. Ja, sehr schön. Gibt es denn schon Rückmeldungen, wie so Umsetzungen in den Unternehmen funktionieren?
Ja, also da würde ich grundsätzlich auch nochmal das Interview mit dem Frieder Kneier aus der SRZ Sport erwähnen. Ich finde, dass er da wirklich schöne Einblicke gibt, wie das für ihn ist in dieser Umsetzung jetzt quasi gerade bei Deki. Und grundsätzlich ist es so, dass wir unterschiedliche Geschwindigkeiten sehen. Also ich habe jetzt von wirklich sehr umfassenden Nachhaltigkeitsroadmaps in einem Unternehmen bis hin zu, wir haben uns jetzt hier auf ein Projekt fokussiert mit einem klaren Ziel, das machen wir jetzt erstmal. habe ich gesehen. Was mich sehr freut, ist, dass ich bei allen eigentlich eine Anwendung gesehen habe. Also das Netzwerk im Trainingscamp ist geblieben. Das ist irgendwie eines der wirklich schönen Aspekte aus dem ersten Durchgang. Die haben untereinander noch ziemlich viel Kontakt, wurde mir jetzt zugetragen und auch noch mit mir. Das heißt, ich kriege regelmäßig Anrufe, wo jemand sagt, kannst du da mal draufschauen, kannst du es dir angucken. Und das freut mich wirklich sehr zu sehen, dass da Teile mit unterschiedlichen sozusagen Zeithorizonten oder eben auch der Bereich, der damit abgedeckt wird, ist unterschiedlich groß Anwendung finden.
Wir unterbrechen für eine kurze Werbepause. Habt ihr schon mal über ein Abonnement der SRZ Sport nachgedacht? Hier gibt es verschiedenste Varianten. Angefangen beim Monatsabo Digital Plus, über das Jahresabo Digital Plus. Beide Digitalangebote beinhalten die aktuellen Ausgaben von SRZ Sport oder Sports Fashion als E-Paper und einen Zugang zum Online-Archiv. Dann gibt es noch das Jahresabo Premium Plus Paket. Zusätzlich zu den digitalen Inhalten bekommt ihr alle Printausgaben von SRZ Sport in den Briefkasten geliefert. Für Unternehmen, bei denen gleich mehrere Kolleginnen das Angebot von SRZ Sport nutzen möchten, erstellen wir euch ein individuelles, maßgeschneidertes Angebot. Optional, natürlich auch mit den Printmagazinen kombinierbar. Schaut doch mal vorbei auf srzsport.de/abonnement und lasst euch euer individuelles Angebot erstellen. Und nun zurück zum Interview.
Du hast es jetzt schon öfter erwähnt, dass so Roadmaps erstellt werden, also quasi so ein bisschen so eine Handhabe, wie die Leute das in ihren Unternehmen umsetzen können. Wie muss man sich das jetzt praktisch vorstellen, weil ja auch die Unternehmen unterschiedlich groß sind? Also es gibt wirklich sowas Runtergebrochenes, wo jeder Teilnehmer etwas mit anfangen kann, oder?
Ja, genau. Also das war eben auch etwas da, weil es ja unser erster Durchgang war, da haben Oliver und ich, also Oliver von der VD Academy, haben da auch so ein bisschen gepokert oder nicht gepokert, das klingt irgendwie, als ob wir es riskiert hätten, aber wir haben auch gesagt, okay, wir geben hier diese Tools rein und versuchen wirklich nah an den Leuten dran zu betreuen, bringt denen das was, so wenn nicht, dann müssen wir es nochmal anpassen. Gerade auch natürlich, wenn man als Unternehmen die Messe ist, hat man natürlich eine völlig andere Situation als jetzt eine Marke, ja, oder ein Handelsunternehmen. Und das Interessante ist aber, wie bei den Nachhaltigkeitsthemen, Zielsetzung und Projekterstellung und diese Roadmap-Erstellung funktioniert aber immer nach dem gleichen Prinzip. Das ist vollkommen egal, in welcher Umsatzklasse ich mich befinde. Man muss immer das Gleiche machen. Und es war dann eher noch so, dass wir den Eindruck hatten, dass die Gruppe gegenseitig total viel gelernt davon hat, wenn ein Unternehmen sehr viel größer oder sehr viel kleiner zum Beispiel war, weil man dann gemerkt hat, so, guck mal, hier müssen wir das in viel mehr Unterprojekte, Unterziele noch aufgliedern. Das ist bei mir in einem anderen Bereich der Fall, aber jetzt zum Beispiel nicht in meinem Produktmanagement-Bereich. Und dementsprechend diese Roadmap-Erstellung war was, wo uns durch die Bank zurückgemeldet wurde, so, ja, das war richtig gut, das war so richtig hands-on. Da habe ich wirklich nochmal für mich gelernt, wie kann ich von diesem großen Ziel in ein kleineres Ziel unterteilen und dann eben in die einzelnen Bereiche runterbrechen. Und das hat über alle 11 Unternehmen hinweg, die da repräsentiert waren, sehr gut funktioniert.
Die Rolle von Nachhaltigkeit wird für Unternehmen immer wichtiger, auch im Hinblick auf Nachwuchs, der so dringend benötigt wird. Kannst du das so mit unterschreiben für das Employer Branding, dass Unternehmen sich in puncto Nachhaltigkeit gut aufstellen müssen?
Zu 100%. Also du kannst dir nicht vorstellen, wie mein LinkedIn mittlerweile aussieht, wenn man was mit Nachhaltigkeit macht und schon seit ein paar Jahren macht. Das ist tatsächlich so, dass natürlich diese Nachhaltigkeitsleute und das Wissen dazu, vor allem in einem eher sozusagen schon Senior-Bereich, wahnsinnig gefragt sind. Und das ist jetzt so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, natürlich in meinem Nachhaltigkeitsnetzwerk, also das umfasst die Leute, mit denen ich studiert habe, aber eben auch andere NachhaltigkeitsmanagerInnen. Wir suchen uns natürlich sehr genau die Unternehmen aus, bei denen wir arbeiten wollen. Also grundsätzlich ein Unternehmen, das sagt so, hey, ich investiere hier rein, ich gucke mir das an, ich überlege mir wirklich, was sind meine Werte? Und ich weiß, das Wort ist ein bisschen abgenutzt, aber ich finde es tatsächlich gut. Was ist mein Purpose? Also was tue ich überhaupt? Das spielt eine Riesenrolle. und ich weiß, dass das eben auch bei anderen Fachkräften eine Rolle spielt, dass man die viele Zeit, die man auf der Arbeit verbringt, sinnvoll einsetzen möchte. Und da als Unternehmen den eigenen Beschäftigten auch, ne, diese Leute gibt's ja auch in der Firma, die sagen, okay, ich möchte gerne Richtung Nachhaltigkeit gehen. Ich glaube, dass das ein wirklich gutes Mittel ist, um auch Mitarbeitende zu binden an die Firma. Wenn ich quasi als Firma sage, hey, ich ermögliche es dir, dich hier in diesem Bereich weiterzubilden und zu verwirklichen. Weil das bringt am Ende natürlich, das hatten wir jetzt schon mehrfach besprochen, der Firma unglaublich viel. Aber es bringt auch der Person, die das machen möchte, wirklich einen unglaublichen Mehrwert darin, die eigene Arbeit für was Sinnvolles einzusetzen. Und das, ich weiß, man unterstellt es ganz gerne jüngeren Leuten. Ich muss aber sagen, dass ich in meiner Arbeitsrealität, auch im Trainingscamp, das über alle Altersgenerationen hinweg gesehen habe, wo auch Leute, die vielleicht eher im zweiten oder letzten Drittel ihrer Karriere sind, nochmal sagen so, hey, das interessiert mich, ich möchte es machen, ich möchte hier diese Transformation mitgestalten.
Also ich glaube, es geht dabei, wir könnten es, glaube ich, sogar noch ein bisschen härter formulieren. Geht, glaube ich, um wirklich echten Purpose, also echten Markenkern, weil die Leute sich das alles sehr, sehr genau anschauen, ne?
Ja, wirklich, das hast du gut getroffen. Denn ich glaube, dass mittlerweile die Leute sehr gut darin sind, ein Gespür dafür zu entwickeln, wer beschäftigt sich wirklich damit? Wer, wie du es gerade gesagt hast, wer geht hier echt um mit der Frage nach dem eigenen Purpose. Welche Firmen sind auch bereit, sich zu verändern? Also ich weiß, dass Veränderung schwierig ist, vor allem für Firmen, die es schon lange gab. Ja, das ist natürlich auch immer verbunden mit neuen Dingen, ungewissen Dingen. Und das wird aber honoriert. Also wenn man sich da aufmacht, diesen echten Purpose zu finden, dann wird es honoriert und die Leute gehen zu diesen Firmen und tragen ihre Arbeitskraft, die sie haben, eben in die Firmen, die sich wirklich damit auseinandersetzen.
Jetzt haben wir ganz, ganz viele tolle Inhalte gehört und ganz, ganz viel zu den Schulungen. In Deutschland ist es ja auch so, dass man immer gerne am Ende so einer Schulung etwas in der Hand hat. Also was bekommen die Teilnehmer an die Hand? Eine Art Zertifikat, eine Art Qualifikation, die sie dann berechtigt, das in den Unternehmen umzusetzen? Gibt es eine Bezeichnung quasi am Ende für das, was man gelernt hat?
Wir hatten das überlegt und haben es dann aber verworfen. Der Titel Nachhaltigkeitsmanagerin ist nicht geschützt. Dementsprechend haben wir gesagt, dann möchten wir auch nicht so tun, als wäre er das. Deswegen gibt es von unserer Seite eine Teilnehmerinnenurkunde aber halt eine Bestätigung dafür. Und ich glaube aber, was wirklich bleibt, ist vielleicht nichts, was man in der Hand hat, ist aber tatsächlich das Netzwerk. Also das hat mich jetzt doch nochmal überrascht zu sehen, wie viele von den Trainingscamp-Teilnehmenden mir jetzt, im September, Oktober war der letzte Termin, wie viel die mir erzählen, dass sie untereinander auch noch in Kontakt sind. Und das ist vielleicht nichts, was man in der Hand hat, aber es ist so, dass im Nachhaltigkeitsbereich sehr, sehr viele Jobs über Kontakte bekannt gegeben werden. Also es ist ganz oft so, dass man eben hört von irgendjemand, hey, ich glaube, die suchen eine Nachhaltigkeitsmanagerin in der Zukunft. Und sowas läuft über Netzwerke. Und das hört sich immer so ein bisschen abstrakt an. Ich mochte das früher auch nicht so gerne, weil das immer so nach Klüngel klingt. Aber das hat tatsächlich was damit zu tun, dass es einfach sehr schwierig ist, diese Nachhaltigkeitsjobs zu advertisen und zu finden bei einer Firma, die man mag. Und das läuft tatsächlich über Mundpropaganda. Und da finde ich das Trainingscamp, um dieses Netzwerk auszubauen, entweder weil man im eigenen Unternehmen das vorwärts bringen will oder dann später irgendwie sich weiterentwickeln will, wirklich eine gute Chance. Das darf man nicht unterschätzen.
Können eigentlich auch Nichtmitglieder des BSI an den Schulungen teilnehmen?
Ja, unbedingt. Auch da von unserer Seite war die Idee, wir möchten das gerne der ganzen Sportartikelbranche zugänglich machen. Die BSI-Mitglieder haben einen vergünstigten Preis für das Trainingscamp, aber im letzten Durchgang hatten wir auch, ich glaube, 2 oder 3 Externe mit dabei. Von daher wirklich jede ist willkommen und es gibt eben diese 2 unterschiedlichen Preisstrukturen.
Wo du jetzt die Preisstruktur, Kostenstruktur ansprichst, gibt es da Pakete? Also wie muss man sich das vorstellen, preislich gesehen?
Bezüglich der Preisstruktur ist es so, dass wir für die BSI-Mitglieder den Preis von 3.499 Euro anbieten können und dann für Externe für 4.299 Euro. Wir haben uns ganz bewusst entschieden, keine Paketpreise zu machen, also dass man nur einzelne Module buchen kann, sondern wir wollten das gerne so machen, dass da diese Gruppe wachsen kann, dass man sich kennenlernt, dass man weiß, wer die anderen sind, was ja auch zu 100% aufgegangen ist. Also das war in dem Feedback eines der Dinge, wo sie gesagt haben, das war das Beste mit daran. Deswegen wollten wir das gerne als Gesamtpreis abgeben. Und da an der Stelle einfach auch nochmal von meiner Seite, wenn sich die Leute ein bisschen umschauen, was diese Nachhaltigkeitsfortbildungen kosten, ist der Preis für das, was man bekommt, unschlagbar. Und das sage ich nicht, weil es Werbung ist für meine Sache, sondern der BSI verdient daran nichts, sondern weil mir das wirklich wichtig ist, einfach nochmal zu sagen, dass es im Moment viele Fortbildungen gibt, bei denen ich das Gefühl habe, dass sie weniger zugeschnitten sind auf die Sportartikelbranche und einfach weniger Inhalt, weniger Tiefe liefern, die aber viel teurer sind im Vergleich.
Das ist ja schon mal ein guter Hinweis nochmal, ne? Ja, es geht ja, ne, gerade in der heutigen Zeit, wo die Leute überlegen, für was sie ihr Geld ausgeben, nicht zu unterschätzen an dieser Stelle.
Absolut.
Genau. Ja. Ja. Maite, eine Zukunftsvision hätte ich gerne noch von dir, was das Thema Camps betrifft. So, was plant ihr, wenn es schon neue Ideen gibt? Es ist ja alles noch ganz frisch, aber vielleicht auch eine persönliche Zukunftsvision von dir.
Ich würde mir wünschen, dass das Trainingscamp eine jährliche Sache wird, in der dann sozusagen diese verschiedenen Jahrgänge auch noch untereinander Kontakt haben und das ausbauen. Also wirklich, dass die Leute diese Chance ergreifen, diese Chance nutzen, gemeinsam über Nachhaltigkeit lernen und dann natürlich auch dann wirklich in the long run auch gemeinsam Nachhaltigkeitsprojekte verwirklichen. Das passiert ja schon, du hattest das vorher auch angesprochen mit der IOG und dem BSI. Wir sind unglaublich stark in diesem vorwettbewerblichen Zusammenarbeiten. Und das würde ich mir wünschen, dass das Trainingscamp da nochmal ein Treiber dafür wird, dass wir wirklich in dieser Branche das Wissen breit streuen, weit tragen und dann da einfach diese Vorreiterrolle, die wir so lange schon einnehmen, weiter ausbauen können. Also das ist einfach bemerkenswert, wenn man als Sportartikelbranche in Brüssel auftritt, alle PolitikerInnen reden gerne mit einem, weil man grundsätzlich als Branche wahrgenommen wird als proaktiv, offen, konstruktiv. Und das ist etwas, wo ich glaube, dass das Trainingscamp dazu beitragen kann. Und das sehe ich für die Zukunft.
Das finde ich ein schönes Schlusswort, denn wir sind leider schon am Ende, Maite. Ich bedanke mich bei dir für deine Zeit und den tollen Inhalt. Ich bin begeistert und wir tragen das gerne weiter, weil auch der Podcast an dieser Stelle mit dazu beitragen möchte, dass die Sportartikelbranche die wichtigen Infos bekommt und das Ganze als ein Zusammen begreift. Wie immer kann ich euch nur aktivieren. Schreibt uns gerne an, gebt uns Anregungen. Wir können auch vermitteln an Maite und den BSI, was die Trainingscamps betrifft. Der SAZ Sport begleitet als Medienpartner dieses Projekt auch immer wieder. Ihr könnt uns anschreiben unter redsport@saz.de oder über LinkedIn. SAZ Sport findet ihr dort. Ihr könnt mich auch anschreiben, Ralf Kerkeling oder Maite auch direkt. Sage ich jetzt einfach mal so. Ich hoffe, das ist
unbedingt
richtig.
Selbstverständlich. Genau. Meine Tür ist immer offen, virtuell und real.
Ja, wunderbar. Maite, nochmal danke. Ich wünsche dir eine gute restliche Woche und freue mich, wenn wir uns an anderer Stelle wiedersehen. Mach's gut. Tschüss.
Super. Vielen lieben Dank. Hat viel Spaß gemacht und bis hoffentlich bald.
Tschüss.